Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge von Schlagzeilen der Weltwirtschaft mit dem Investor Leonhard Fischer. Drei Themen, die eine Rolle spielen, die die Weltmedien bewegen und natürlich auch zu reden geben. Lieber Leonhard, was sind die drei zentralen Kristallisationspunkte dieser Woche?
Also drei Themen, ich nenne sie alle episch. Das eine, wir kommen nicht drum herum, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, ist natürlich der unselige Krieg im Mittleren Osten und die Frage der Versorgung mit Öl, Gas und auch Hilfs- und Betriebsstoffen, unter anderem auch für die Landwirtschaft und die Auswirkungen auf die Wirtschaft. Das zweite ist die epische strategische Fehlentscheidung der deutschen Bundesregierung, in Zeiten der Energieknappheit lieber alle Kernkraftwerke abzustellen, aufgrund der erfolgreichen Arbeit einer 12%-Partei der Grünen. Und zum Dritten eine epische Schlacht der großen KI-Unternehmer in Amerika. Also alles ist episch heute.
Darf ich mit einem ganz anderen Thema nur kurz reingrätschen zum Einstieg, zum Aufwärmen? Dieter Bohlen, der Pop-Titan, hat ein Interview gegeben und er hat in diesem Interview ein paar bemerkenswerte Dinge gesagt, unter anderem die Schweizer Neutralität könnte ein Vorbild für Deutschland sein, sich raushalten mit allen Reden, fände er gut. Und das Zweite, Deutschlands Wirtschaft gehe es schlechter, als man gemeinhin beobachte. Jeder, der was leiste, der werde fertig gemacht. Kein Wunder, ergreifen alle die Flucht und kommt niemand mehr in die Bundesrepublik. Was sagst du zu diesem Fazit?
Ich möchte, dass Dieter Bohlen in diesem Falle recht hat. Übrigens, rein nur die Zahl, das Wirtschaftswachstum, das ja seit Jahren gar nicht existiert hat, wird ja dieses Jahr auf kümmerliche 0,8% geschätzt. Das wird aber nur gespeist durch die Verschuldungsorgie der Merkel'schen Politik. Wenn du die extra super großen Schulden rausrechnen würdest, hätten wir wieder ein schrumpfendes Jahr. Die Zahlen der Automobilfirmen waren grottenschlecht. Alle bauen ab. Volkswagen, Daimler, Porsche, überall wird Personal abgebaut. Der Maschinenbau neben der Automobilindustrie, eine der Stützen der deutschen Wirtschaft, leidet massiv unter dem Wettbewerbsdruck aus China. Alle anderen Bereiche leiden unter hohen Energiekosten, hohen Lohnnebenkosten und so weiter und so fort. Nein, nein, der deutschen Wirtschaft geht es objektiv schlechter als die Zahlen sogar, also die Wachstumszahlen, die so um die Null waren, suggerieren. Und die werden nur noch von Staatsverschuldung zusammengehalten. Das ist dramatisch und tragisch.
Und jetzt knallt ja der Ölpreis noch rein, Straße von Hormuz, der Krieg im Iran. Schwieriger vielleicht, als sich Trump und Netanyahu das vorgestellt haben. Was ist deine Diagnose?
Also wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Ich habe mich noch mal die ganze Zeit damit beschäftigt, weil die Leute, die in der Rohstoffbranche arbeiten, argumentieren ja, dass diese Funktion, also mit jedem Tag, wo die Straße von Hormuz geschlossen bleibt, ist der Schaden, der angerichtet wird, nicht eine lineare Funktion, sondern sie ist exponentiell. Also mit jedem Tag, mit dem die Straße geschlossen bleibt, wird der Schaden immer größer und sagen, irgendwann gibt es sogar einen Punkt nach 3 Wochen oder wann auch immer, wo das Ganze also richtig schlimm, also dramatisch werden könnte, weil es nicht mehr so einfach ersetzt werden kann. Nun, das ist eine sehr statische Betrachtung. Es gibt Gegenmaßnahmen. Saudi-Arabien versucht jetzt sein Öl übers Rote Meer zu verschiffen. Also es wird nicht so sein. Aber wenn das wirklich wochenlang so weitergeht, werden die Auswirkungen dramatischer sein, als die Medien oder die meisten Menschen heute annehmen. Also es muss irgendetwas passieren. Einfach nur die Landwirtschaft, einer der ganz 25% der Vorprodukte für Düngemittel kommen durch die Straße von Hormuz. Du darfst immer nie vergessen, im Rohstoffmarkt, wenn etwas nicht aus der Erde geholt wurde und nicht verschifft wurde, dann ist es 5 Monate später auch physisch nicht da. Du kannst da nicht sagen, ja, so viele Reserven sind oft nicht vorhanden. Öl ist sogar noch das geringere Problem, weil es dort große Reserven gibt. Aber Gas und auch diese Vorprodukte für Fertilizer oder umgekehrt, es kommt nichts mehr raus aus der Region, es kommt aber auch nichts mehr rein. Und so eine Stadt wie Dubai, weil du sicherlich ja mal besucht hast, fällt ja nicht dadurch auf, dass es umfangreiche landwirtschaftliche Betriebe in ihrem Umfeld gibt, die die Versorgung dieser Millionenstadt sicherstellen. Also das ist ein veritables Problem. Die Märkte fallen, aber relativ verhalten. Ich glaube, das liegt daran, dass man einfach sich nicht vorstellen kann, dass die Amerikaner keinen Exit-Plan haben oder nicht im Zweifel Donald Trump irgendetwas machen wird, um das unter Kontrolle zu kriegen. Also wie das ausgeht, kann keiner sagen. Wir können es weiter beobachten. Deutschland leidet, wird sehr darunter leiden, nicht mal direkt, weil es so von Ölimporten aus der Region abhängig ist. Das ist vielmehr Asien. Die asiatische Region ist extrem von den Ölimporten abhängig, sondern weil der steigende Ölpreis, die weitere Verknappung, auch dann Gaspreise und so weiter, eine Wirtschaft, die sowieso schon viel zu hohe Ölpreise hat, sowieso viel zu wenig wächst, natürlich noch weiter schwächt.
Meine Damen und Herren, bitte verzeihen Sie diesen überfallartigen Unterbruch. Ich werde das Mikrofon selbstverständlich dem Moderator gleich wieder zurückgeben. Doch vorher habe ich noch eine ganz wichtige Durchsage. Abonnieren Sie die Weltwoche. Gegensteuer, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, seit über 90 Jahren. Jedes Abo eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Alle Angaben und Informationen finden Sie unter diesem Video. Vielen herzlichen Dank. Ist natürlich jetzt von Seiten der iranischen Regierung eine schlaue Strategie, wenn man so will, dass sie eigentlich diese empfindliche Achillesferse, diese Verkehrslinie packen und eigentlich schließen und so versuchen, die Amerikaner mit der Keule Weltwirtschaft in die Knie zu zwingen. Jetzt habe ich heute Morgen gelesen im Wall Street Journal, das den Präsidenten unterstützt und sagt, nein, er müsse jetzt da weiterkämpfen. Sie erinnern ihn an seine Sprüche, führe nur Kriege, die du gewinnen kannst. Und sie sagen, Trump müsse jetzt diesen Krieg gewinnen, denn wenn es den Mullahs gelänge, hier ja, den Amerikanern, wenn die Amerikaner zum Einknicken zu bringen, dass sie jetzt irgendeinen Frieden machen, dann würde das heißen, dass das eine gewaltige strategische Niederlage für Amerika ist und ein riesiger strategischer Erfolg für Iran. Wie beurteilst du das?
Ich würde dem Wall Street Journal hundertprozentig zustimmen. Es gibt natürlich Grauzonen dazwischen, ja. Also den Sieg zu erklären und die Iraner sind froh, dass sie mit ihrem Regime am Leben geblieben sind. Es gibt ja auch Mittellösungen, die weder das eine noch das andere darstellen. Ich kann dir sagen, ich kann null beurteilen, wie die politische Lage im Iran ist. Dazu fehlen mir die Kenntnisse. Ich bezweifle übrigens, dass irgendein sogenannter Experte das kann. Ich glaube, das ist das große Problem. Ich möchte dich in einem Punkt korrigieren. Ich halte nicht die Strategie der Mullahs für so schlau. Ich halte die Nichterwartung dieses Gegenzuges der Mullahs durch die Amerikaner und Israelis für geradezu dilettantisch. Denn seit ich ein Kind bin, und das ist, Roger, unglücklicherweise gefühlt 100 Jahre her, wird über die Straße von Hormuz gesprochen. Seit 1973, seit der ersten großen Ölkrise, wird über die Straße von Hormuz als sozusagen die Schlagader der westlichen Wirtschaft gesprochen, die sie übrigens damals viel mehr war als heute. Sie hat bei langem nicht mehr die Bedeutung, die sie früher hatte. Aber dass sie relevant ist, weiß jeder. Und dass die Amerikaner anscheinend überrascht sind, dass die Iraner diese Straße versuchen zu blockieren, Entschuldigung, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, auf welcher Basis da Entscheidungen gefällt worden sind. Denn das ist ja der naheliegende Zug, das ist ja der einzige Zug, den die Iraner überhaupt haben. Was sollen sie auch sonst machen?
Was ist das Worst-Case-Szenario jetzt aus deiner Sicht?
Worst Case ist, dass diese Ader geschlossen bleibt. Ich sehe es, also ich habe mich jetzt wirklich intensiv auch mit Leuten unterhalten. Ich sehe es nicht ganz so statisch, dass also dann, ich weiß nicht, in 2, 3 Wochen irreversible Schäden erstmal für dieses Jahr entstanden sind, die dann, wo du wirklich fast ein halbes, dreiviertel Jahr brauchst, um das wieder auszugleichen. weil Gegenmaßnahmen laufen, wie der Saudis und so weiter. Gleichwohl sollte dieser Krieg sich zwar weitere Monate hinziehen und es gibt keine Lösung der Transportfrage durch die Straße von Hormuz, dann müssen wir uns warm anziehen.
Was heißt diese Situation für die Schweiz, für Deutschland, für Österreich? Aus diesen Ländern kommen die meisten unserer Zuschauer.
Direkt ist unsere Ölversorgung nicht in dem Maße betroffen. Auch nicht mal Gas, weil wir das mehr aus den USA beziehen. Direkt, also in dem Sinne, dass dann physisch nichts vorhanden ist, das ist hauptsächlich Asien. Aber nur als Nebenbemerkung, China kauft ganze Schiffsladungen Öl vom Meer weg gerade auf und bezahlt 20-30% über dem offiziellen Ölpreis, um die Lieferung zu sichern. Andere asiatische Staaten auch, nur die Preise steigen und diese erhöhten Preise treffen eine bereits schwache Volkswirtschaft, die sowieso schon unter viel zu hohen Energiepreisen leidet, aufgrund der dummen Politik der deutschen Bundesregierung der letzten 10 Jahre. Entschuldigung, ich kann es nicht anders so nennen. Selbst von der Leyen, die ja Teil dieser Politik war, groteskerweise, nennt es jetzt eine strategische Fehlentscheidung. Das wird unser Pflänzchen Wirtschaftswachstum dann eindampfen. Aber wie gesagt, es ist noch nicht aller Tage Abend. Es ist auch noch nicht entschieden. Wir werden es weiter beobachten müssen. Aber das, wie gesagt, für mich völlig schockierend. Ich glaube auch für den Markt, wo das nur so langsam durchsickert. Niemand hat gedacht, dass die Amerikaner wirklich unvorbereitet auf die Sperre der Straße von Hormuz dastehen. Also als ob das ein Schachzug wäre, auf den noch nie ein Schachspieler gekommen ist.
Und der russische Präsident Putin jubelt, weil jetzt die Ölpreise durchs Dach gehen?
Einerseits jubelt er, andererseits musst du auch sehen, dass er auch geschwächt ist, denn Iran ist ja eigentlich ein Partner Russlands. Venezuela war auch einer, Syrien war auch einer. Also sagen wir mal so, dass dieses heutige Russland mit der alten Sowjetunion nichts mehr gemeinsam hat. Das in der Weltpolitik, das ist natürlich auch klar geworden. Taktisch profitiert er davon, strategisch schwächt das. Aber eigentlich zeigt es ihm nur, dass Russland natürlich nicht mehr ein globaler Akteur ist. Interessant sind die Chinesen, die so schweigsam sind. Ich frage mich, was in deren Köpfen gerade vorgeht. Eines ist klar, sie werden auf die Dauer nicht diese Alleingänge der Amerikaner in der Weltpolitik, ob Venezuela, Iran oder jetzt auch Kuba, tolerieren können. Sie werden irgendwann Grenzen ziehen. Und da die Chinesen nicht Poker spielen, sondern Go, werden sie aller Wahrscheinlichkeit nach in aller Ruhe ihre nächsten Züge planen. Wenn die kommen, glaube ich, werden die aber umso deutlicher sein. Das sollte man auch nicht unterschätzen. Amerika hat, wenn dieser Krieg nicht bald vorbei ist und halbwegs erfolgreich für Amerika, einen schweren strategischen Fehler gemacht. Aber wie gesagt, noch ist es nicht vorbei. Die Märkte beobachten es mit großer Angst. Was Deutschland betrifft, die kleine Nebenbemerkung, von der Leyen gibt offen zu, dass es ein schwerer strategischer Fehler war, der Regierung, an der sie selber begeistert dabei war. Ich kann mich an ihre Talkshows erinnern, in der ihr Talkshow-Auftritte in den 10er-Jahren, in denen sie diese Abschaltung der Kernkraftwerke mit größter Überzeugung vertreten hat. Mit derselben Überzeugung, mit der sie heute niemals mehr Öl aus Russland kaufen wird. Mit derselben Überzeugung, mit der sie die europäische Wirtschaft mit einer Bürokratie sondergleichen zur Sicherung des Weltklimas überzogen hat. Ich warte bei von der Leyen drauf, wann sie die nächsten strategischen Fehler ihrer durchaus durchwachsenen politischen Entscheiderkarriere bekannt geben wird. Es ist natürlich eine Katastrophe, dass Deutschland mitten in der Energiekrise 2023 die letzten 3 Kernkraftwerke auf Betreiben der Grünen abgestellt hat. Meine letzte Bemerkung dazu: mir verdeutlicht diese späte Erkenntnis, dass es ein Fehler war, dass das große Problem der deutschen Politik nicht darin besteht, dass Leute unterschiedliche Meinungen haben oder vielleicht auch mal exponiertere, stärkere Meinung, sondern dass in Deutschland immer wieder eine Art Gesamtkonsens durchgesetzt wird, bei dem es dann dem Dissenten sozusagen an den Kragen geht. Wer 2015 für die Fortsetzung der Kernenergie in Deutschland argumentiert hat, konnte froh sein, wenn er das Abendessen in Berlin ohne körperlichen Schaden verlassen konnte. Die gesamten Medien in Deutschland waren gleichgeschaltet einer Meinung, die genauso wieder wie in der Corona-Krise, genauso wie jetzt in der Russland-Thematik, es wird Zeit, dass auch die Medien sich in Deutschland fragen, warum sie diese hysterisch-ideologischen Übertreibungen gewisser Positionen mitmachen. Und für mich stellt sich eine Frage. Die Grünen haben zwei große strategische Ziele in ihrer gesamten Gründungsgeschichte verfolgt. Die Abschaffung der Kernenergie und die Entmilitarisierung. Inzwischen sind viele Grüne ehemalige Wehrdienstverweigerer größere Militärexperten als die Generäle bei der Bundeswehr. Und die Kernkraftideologie war auch ein Fehlschuss. Wie man einer Partei so viel schwere Fehlentscheidungen immer wieder als, aber eigentlich wollten sie ja nur das Beste, aber im goethisch-faustischen Sinne frei übersetzt, sie sind die Kraft, die stets das Richtige will, doch nur das Falsche schafft.
Und gewinnen die Wahlen in Baden-Württemberg gegen die CDU? Ich meine, die Grünen gewinnen noch. Und Frau von der Leyen bleibt auch am Ruder, wie du es schön geschildert hast. Ich habe sie am WEF gesehen, mit der größten Überzeugungskraft hat sie die grüne Wende proklamiert und jetzt das Gegenteil. Aber interessant, die Grünen gewinnen in Baden-Württemberg, einem der tüchtigsten Bundesländer, einem Wirtschaftsbundesland, von dem man ja annehmen müsste, es sei vielleicht etwas traumatisiert, punkto Autoindustrie. Wie erklärst du denn das? Klar, Özdemir ist kein Radikalinski, das ist kein Stalinist, kein grüner Stalinist, das ist so ein progressiv aufgeschlossener, nicht Anti-Marktwirtschafts-Grüner, aber trotzdem ein Grüner. Was ist das für eine, was ist der obskure, dieses obskure Objekt der politischen Begierden der Grünen in Deutschland?
Roger, ich muss zurückkommen auf meine Grundthese, dass Deutschland zu großen Teilen zutiefst im 19. Jahrhundert der Romantik stecken geblieben ist in seiner eigenen intellektuellen Entwicklung und einfach dazu neigt, emotional positiv besetzte Ziele zu weit zu überhöhen. Es ist ja richtig, das Klima, sich ums Klima kümmern zu wollen, aber es ist falsch, darüber die Wirtschaft zu ruinieren. Es ist richtig, sich mit den Risiken der Kernenergie auseinanderzusetzen, aber es ist falsch, deshalb in Panik alle Kernkraftwerke abzuschalten. Es ist natürlich auch richtig, die Ambitionen von Russland zu hinterfragen, ohne deshalb zu sagen, wir werden nie mehr wieder mit denen reden oder Handel treiben. Also diese Übertreibung, diese Ideologisierung ist eine Schwachstelle und für mich stehen die Grünen geradezu exemplarisch dafür. Und warum Baden-Württemberg dafür gestimmt hat, vielleicht ist das so eine Art ökonomisch spätsuizidale Neigung. Ich weiß es nicht. Vielleicht will dieses erfolgreiche Bundesland sich abschaffen ökonomisch. Ich kann es nicht beurteilen. Ich glaube, es hängt, du darfst natürlich, darf ich noch mal, sorry, in Baden-Württemberg hat es eine eindeutige Mehrheit gegen die Grünen gegeben. Sie wird noch nicht umgesetzt. Also die CDU hat Stimmen gewonnen, glaube ich 5 oder 6%, und die AfD hat 9% oder 8, 9% dazu gewonnen. Es gibt eine deutliche bürgerliche Mehrheit. Eine Partei mit 30% erklärt sich zum Wahlsieger und behauptet, die Mehrheit des Landes zu repräsentieren. Das ist ein Webfehler des deutschen politischen Systems und der Märkschen Doktrin, der Brandmauer, dass es hier gar keine anderen Diskussionen mehr gibt. Und diese 30%, die kannst du auch damit erklären, dass so viele Deutsche verbeamtet sind. Übrigens wirklich, die größte Wählergruppe der Grünen sind die Beamten. Ja. Also die haben keine Angst vor Arbeitslosigkeit.
Wenn man es zusammenfasst, letztlich auf einen ganz essentiellen Satz gebracht, letztlich hat die CDU mit ihrer Brandmauer die Grünen an die Macht gebracht. Das ist eigentlich die CDU, die hier das Zünglein an der Waage wäre. Noch eine Frage zu den Medien. Das Kolossalversagen der Medien. Ich bin Medienschaffender, ich habe in Deutschland gearbeitet, du bist in Aufsichtsräten von Medienunternehmen gewesen, bist es immer noch bei uns, bei der Weltwoche, und bist aber auch in anderen Aufsichtsratsgremien gewesen. Du kennst die deutsche Medienszene sehr, sehr gut. Du bist auch Gegenstand immer wieder gewesen von medialer Berichterstattung in deinen Funktionen als Chef von großen Unternehmen, Vorstandsmitglied und so weiter. Was ist denn eigentlich da deine Quintessenz? Was läuft denn da schief, wenn die Medien eigentlich den Kernauftrag, den sie hätten, nämlich das offizielle Narrativ der Regierungen zu hinterfragen? Mir hat mal ein amerikanischer Chefredaktor, ganz ein berühmter Mann, Ben Bradlee, der Chef während des Watergate-Skandals der Washington Post, ich habe ihn mal gefragt bei einem Interview, was ist der wichtigste Grundsatz des Journalismus für Sie in Ihrem Leben? Hat er mir gesagt, ganz einfach, glauben Sie nie etwas, was Ihre Regierung sagt. Und dieser Hofschranzenjournalismus, diese fußfällige diese Selbsterniedrigung des Journalisten zum Verlautbarungsorgan der Mächtigen in Deutschland, ganz massiv, du hast die Beispiele gebracht, Klima, Corona, Migration, Ukraine-Krieg, nicht der Hauch eines Widerspruchs. Und jetzt die Diskussion über Desinformation. Kommt die Süddeutsche, kommt ein Tagesanzeiger, leinwandfüllende Artikel und sagen, jeder, der eine andere Meinung hat zu Russland, der muss ja gesponsert sein aus Moskau. Das muss man sofort verbieten. Da muss man dahinter. Medien, die jubeln, wenn in Europa Menschen sanktioniert werden, wie der Schweizer Jacques Beau, einfach weil sie eine andere Meinung haben als Brüssel zum Ukraine-Krieg. Wie erklärst du dir dieses Kolossalversagen der Medien?
Ich möchte in einem Punkt widersprechen. Ich halte die Medien nicht mal unbedingt für Hofschranzen der Regierung. Ich bin mir manchmal nicht sicher, ob die Regierung nicht auch Hofschranzen der Medien geworden sind. Das Problem der Medien ist eine Transformation im journalistischen Selbstverständnis von dem neugierig Suchenden und nie Findenden im Sinne Sokrates, ich weiß, dass ich nichts weiß, hin zu einem Wissenden, der belehren will, der glaubt, erziehen zu müssen. Ich fand einen Satz bemerkenswert, den ich heute Morgen gelesen habe aus der Politik. Und ich glaube, den findest du in Berlin auch bei den Medien. Die ehemalige Grünen-Vorsitzende, wie heißt sie? Ricarda Lang hat in einem Interview wohl gesagt, es gäbe in Berlin viele Politiker, die hätten resigniert, weil, und jetzt lass dir diesen Nebensatz im Mund zergehen, weil man das mit diesem Volk nicht mehr hinkriegen kann. Also, wer diese Grundeinstellung hat zu seinen Bürgern, und ich glaube, die ist repräsentativ für viel mehr Politiker und Journalisten, die sich dann gegenseitig hochtreiben, ja, also ich weiß nicht mal, ob die Journalisten schreiben, was die Politiker wollen, das glaube ich gar nicht, sondern die Politiker machen auch, was die Journalisten schreiben und vice versa, das ist so eine Art ganz eigenem, Echokammer, wie das so schön heute heißt, auf Neudeutsch, das ist das Problem, oder wie es mal ein Abt, den ich als junger Vorstand, als Berater hatte, mir mal gesagt hat, man erkennt die Offenheit jedes Systems, ob einer Kirche, eines Staates, eines Unternehmens, eines Haushaltes, einer Familie daran, wie sie mit dem Dissenten umgehen. Und ich habe den Satz nie vergessen, weil ich ihn so simpel, aber doch so weise, dass der Umgang mit dem Dissenten, wie du es gerade selber beschrieben hast, also mit dem, der sagt, nein, ich habe aber eine andere Meinung, ist erbärmlich in der heutigen medialen Kultur und stellt auch für mich ein Grundproblem dar. Ja. Darum diese Übertreibung. Also es ist doch grotesk. Im Februar 2022, 3 Tage vor dem Angriff Putins auf die Ukraine, gab es nur das Thema Corona im Deutschen Bundestag. Eine Woche später wusste niemand mehr, wie das Wort geschrieben wird. Mhm. Also diese extremen Ausschläge sind besorgniserregend, keine Frage.
und Ausdruck einer Verzweiflung. Wenn man sich natürlich so intensiv an etwas festklammert, dann ist das immer ein schlechtes Zeichen. Dann fehlt eben die Gelassenheit. Und wenn ich zurückblicke, 70er, 80er, 90er Jahre, ich war da nicht so nahe dran, natürlich an der deutschen Politik, aber man hat das Gefühl, allgemein eine gewisse entspanntere Atmosphäre da zu sehen, obwohl ja zum Beispiel der Zweite Weltkrieg noch viel näher eigentlich dran war. Je weiter das zurückliegt, desto hysterischer wird das Ganze.
Leider, ja.
Wir haben noch ein drittes Thema.
Ja.
Wechseln wir auf ein anderes episches Schlachtfeld.
Ja.
Auch unglaublich faszinierend. Also ich muss auch sagen, du bist ja da auch voll dabei und mich begeistert es immer mehr. Elon Musk, Sam Altman und Dario Amadei. Die drei Namen. Künstliche Intelligenz, Computertechnologie, die Pioniere der Gegenwart. Was tut sich da? Was ist da das epische Thema,
Leonard? Das epische Thema ist, dass ich sie inzwischen in die Tradition des Triumvirates setze, dass die Römische Republik disruptiert hat, um die neudeutsche Sprache zu benutzen, erfolgreich disruptiert hat. Diese drei waren mal alle zusammen. Der Amadei hat für Altman gearbeitet bei OpenAI. Elon Musk hat mit 35 Millionen Dollar die Stiftung, OpenAI war ja damals eine Stiftung, die sozusagen nur das Beste für die Welt wollte. Du weißt, man muss sofort Angst und Panik kriegen, wenn jemand sagt, ich will nur das Beste für die Welt. Für mich interessiere ich mich gar nicht. Diese Stiftung ist natürlich inzwischen ein Unternehmen, das an die Börse will. Und hier beginnt die Schlacht der ehemals verbündeten Triumviratsteilnehmer, wer der neue Gaius Julius Caesar wird. Elon Musk sieht sich natürlich naturgegeben in dieser Position. Musk möchte XAI, also die Verbindung des alten Twitter, mit seiner künstlichen Intelligenztochter, mit SpaceX fusionieren, das an die Börse bringen. Wir reden hier von einer Börsenkapitalisierung von 1,5 Billionen. Dieses Jahr ist das Ziel. Mr. Altman hat ja schon lange keine OpenAI-Stiftung mehr, möchte OpenAI an die Börse bringen. Wir sprechen von 1 Billion avisierter Börsenkapitalisierung. Und Mr. Amadei, der natürlich nicht hinten anstehen will, bei OpenAI ausgeschieden, 2021 Anthropic gegründet hat, so, mit der Idee, wir stellen die Sicherheit bei KI zuvorderst. Übrigens, Elon Musk nennt Anthropic misanthropisch. Also, du siehst, es wird
auf allen Stufen wird gekämpft.
Es wird auf allen Stufen gekämpft. Er möchte 0,5 bis 1 Billion. Normalerweise bringt man dann so 15% davon an die Börse. Addier das mal auf. 1,5 plus 1, 2,5 plus, sagen wir mal, 0,5, machen wir es billig hier, 3, davon 15% sind schlappe 450 Milliarden US-Dollar, die du in Cash aufbringen müsstest. Das ist natürlich nicht so einfach, um das unseren Zuhörern zu verdeutlichen, weil das sind ja alles nur noch Riesenzahlen mit Riesennullen. Die gesamte Börsenkapitalisierung aller deutschen Unternehmen, einer der größten Volkswirtschaften der Welt, liegt bei 2 Billionen. Also einfach nur, um die Dimensionen hier zu zeigen. Die Schlacht ist episch. Musk hat jetzt sich natürlich auch OpenAI vorgeknöpft und verklagt OpenAI auf 135 Milliarden Dollar wegen seiner 35 Millionen Dollar Spende, weil sie ja schließlich jetzt ein gewinnorientiertes Unternehmen seien. Wir reden hier über geplante Investitionen nur bei OpenAI bis zum Jahr 2030 von 600 Milliarden Dollar. Also es ist so episch, dass ich wirklich an die Römische Republik denken muss. Du weißt, der Coup des Triumvirats war erfolgreich. Zwei haben dabei ihr Leben gelassen. Gaius Julius Caesar in den Eden vom März am Ende auch. Herausgekommen ist das Römische Kaiserreich und eine große Prosperitätsphase für Rom. Aber zwischen dem Triumvirat und der großen Periode von Kaiser Augustus lag natürlich, wie wir alle wissen, eine der wildesten Zeiten menschlicher Geschichte, voll toller und grauenhafter Ereignisse. Ich hoffe, dass es uns diesmal wirtschaftlich anders ergeht. Musk möchte der erste Billionär der Welt sein, also wirklich eine ökonomische Fortsetzung von Gaius Julius Caesar. Wer hier die Rollen der gescheiterten Crassus und Pompei übernehmen wird. Das wollen wir mal sehen. Es ist auf jeden Fall ein epischer Kampf, bei dem wir Europäer außen vor stehen. Ich möchte sagen, mit offenem Mund und uns die Frage stellen, aber wir verkaufen doch wenigstens unsere Handtaschen zum Zehnfachen des eigentlichen Produktionskostenbetrages.
Ja. Dann übrigens auch ein zweites Triumvirat nach dem ersten von Caesar, ist ja dann nach dem Untergang von Caesar ein zweites gekommen mit Augustus, Marcus Antonius und Lepidus. Lepidus haben sie in Nordafrika versorgt. Dann hat sich Marcus Antonius eher mit Kleopatra beschäftigt und sozusagen dem süßlich leichten Lebensstil in Ägypten und Griechenland, während Augustus, der superschlaue Machtpolitiker, ein Kaiserreich aufgebaut hat. Allerdings, auch interessant, in den Kulissen der Römischen Republik, er hat sich ja immer nur als Prinzeps bezeichnet, nie als Diktator oder
das
als
ist
König
genauso.
Oder so etwas, hat immer den Schein gewahrt, hat sich alle Würden verleihen lassen nachher. Aber jetzt in dieser Spätphase, ist schon noch interessant, wer hat denn da jetzt bei diesen Triumviren die Nase vorn? Und wir versuchen wir doch mal noch die Rolle zu spielen.
Also Ökonom,
Elon Musk, die klare Nummer eins, ist der Amadei die klare Nummer drei und Sam Altman zwei? Oder kann man das, könnte da auch
nee.
Elon Musk plötzlich ins Hintertreffen geraten?
Also Elon Musk ist nur mit 1,5 Trillionen wegen SpaceX, die ja nun direkt gar keine KI machen, aber dieses gigantische Kommunikationsnetzwerk, das auch übrigens im Ukraine-Krieg anscheinend entscheidende Rollen
Link.
spielt, das ist eigentlich der Werttreiber. Sein KI-System ist das schwächste von den dreien. Ganz vorne ist Altman mit ChatGPT. Also es gibt kein Mittagessen mehr, wo mir nicht jemand sagt, dass ChatGPT inzwischen alle wichtigen Fragen des Lebens für die Person beantwortet. Und dann sollte aber Anthropic nicht unterschätzt werden, denn mit ihrem System Claude sind sie weniger im Retailmarkt. Da führt OpenAI mit fast 900 Millionen Nutzern. Sie sind im Bereich der Softwareentwicklung ganz stark. Und mir hat ein junger Spezialist, der bei einer Start-up-Firma arbeitet, noch vor 3 Tagen erzählt, hat gesagt, es ist unfassbar, die neue Version von Claude ist rausgekommen. Die Software, die wir in Monaten oder fast ein Jahr entwickelt haben, kannst du heute mit diesem System innerhalb von 24 bis 48 Stunden nachbauen. Das ist ja der Grund, warum die Softwareaktien wie SAP und alle so eingestürzt sind. Also sie sind in der Business Application führend. Ich würde die Schlacht als offen bezeichnen. Ich sehe natürlich gewisse Vorteile für Elon Musk, der diesen imperialen Anspruch verkörpert wie kein anderer. Aber die beiden anderen Teilnehmer sollten nicht unterschätzt werden. Mr. Amadei hat sich mit der US-Regierung angelegt und ist zurzeit auf der Shitlist des Verteidigungsministeriums. OpenAI ist sofort in die Lücke rein. Aber sein System ist, wie gesagt, gerade unter Experten hochgeschätzt. Also, weißt du, wir beiden kleinen Lichter sind hier nur Beobachter, aber ich muss sagen, mir war das wichtig, dieses Thema aufzubringen, weil über diesem ganzen Getöse über den Iran-Krieg und die ganzen Dramen, die daraus entstehen können, über diese gesamte Inkompetenz der europäischen und insbesondere der deutschen Politik, vergisst man, was gerade auf dieser Welt passiert, was dein, mein Leben und noch mehr, Roger, das Leben unserer Kinder dramatisch verändern wird.
Und dramatisch zum Guten verändern wird. Ich bin ja ein Technologieoptimist. Natürlich kann man das alles missbrauchen. Wir haben auf der Website heute wieder aufgeschaltet das Interview, das ich in Hawaii gemacht habe, mit einem unscheinbaren, sympathischen Herrn, Nordkoreaner übrigens, der im MIT studiert hat, dann Präsident wurde von Samsung und dort vor allem für diesen gewaltigen Konzern die ganze Digitalentwicklung vorangetrieben hat, verantwortet hat. Also war der Global Head of Digital Development des ganzen Samsung-Konzerns. Hat sich jetzt die Firma von Harman Kardon gekauft, also Harman.
Harman Kardon, das war
Kardon hat die Harman von Sid Harman übernommen und ist einer der ganz großen Investoren in der künstlichen Intelligenz. Und er hat mir gesagt, das wird das Leben revolutionieren, aber vergiss etwas nicht, hat er gesagt, vergiss etwas nicht. Künstliche Intelligenz kann immer nur das zusammenbringen, was schon da ist und was man im Internet findet. Alles andere musst du mit deiner Intelligenz dann hinzufügen. Aber das ist auch nicht ganz unanspruchslos, aber es gibt immer noch Aufgaben. Glaubst du, dass diese Studie, die ja zu einem temporären Börsenbeben geführt hat in Amerika, diese Studie, die voraussagt, dass die Produktivitätsumwälzung durch künstliche Intelligenz so dramatisch ist, dass das kurzzeitig zu einem gewaltigen Arbeitslosenüberhang führen wird, mit entsprechenden negativen Auswirkungen auf die Konjunktur. Also, dass diese künstliche Intelligenz eine derartige Dynamik entfesselt, dass sozusagen die Wirtschaft überfordert wird und dann eben in dem Sinn so viele Leute entlassen werden, dass dann eben die Gesamtnachfrage, die Gesamtkonjunktur zusammenbrechen könnte oder eine, sagen wir mal, wesentliche Delle erleben könnte. Was hältst du eigentlich von diesen Studien, die da zu reden gegeben haben?
Es ist keine Studie, es ist mehr ein dystopischer Nahzukunftsroman.
Okay.
Das sagen Sie auch selber. Das ist keine wissenschaftliche Studie oder analytische Arbeit. Es ist eine Art Novelle. Und das Ganze soll ja in 2028 schon zum Crash führen. Es gibt ein paar Inkonsistenzen darin. Ich hatte schon mal darüber gesprochen, über dieses Schatten-GDP. Das geht eigentlich nach Volkswirtschaft der Gesamtrechnung nicht. Lass es mich auf einen anderen Punkt bringen. Es ist übrigens eine interessante Sache zu lesen und sie ist nicht von der Hand zu weisen. Und wenn man mit jungen Menschen spricht, die heute an der Uni sind, ich habe selten eine so große Unsicherheit, ich will nicht den Begriff Angst, Unsicherheit empfunden. Lohnt es sich überhaupt noch, was ich studiere? Gibt es überhaupt noch Juristen in dem Maße wie früher, Programmierer und so weiter? Also ernst nehmen muss man hier die Bedenken. Meine Antwort ist ziemlich einfach. Sie hängt von, zunächst einmal gilt immer, wenn du aus einem Gleichgewichtsaggregatzustand der Industriegesellschaft in einen neuen Aggregatzustand der KI-getriebenen Digitalwirtschaft überwandelst, geht immer etwas schief auf dem Weg dahin. Also das heißt nicht, dass das am Ende nicht alles toll wird, aber dazwischen gibt es Gewinner, Verlierer, es gehen Dinge schief. Die Frage, wie viel schief geht, hängt ganz entscheidend davon ab, mit welcher Geschwindigkeit dieser Veränderungsprozess stattfindet. Ist er revolutionär oder ist er evolutionär? Die Absicht unserer drei epischen Helden hier ist die Revolution. Wenn das wirklich, so wie auch in dieser Studie oder also in dieser Analyse beschrieben, innerhalb von 2, 3 Jahren solch eine Realwirkung in den Unternehmen entfacht, dann musst du von einem dramatischen Anstieg der Arbeitslosigkeit, von ungeheuren Unsicherheiten ausgehen, die abzufangen, auch im klassischen Sinne der modernen Volkswirtschaftslehre, die Aufgabe des Staates wäre, der allerdings seine Munition für Unsinn verballert hat, was die Sache erschweren wird, weil er schon hochverschuldet ist. Wir müssten mal eine Sendung, wir müssten noch mal in Ruhe darüber reden, was das alles bedeuten kann für Inflation, Deflation und alles. Es gibt verschiedene Szenarien, aber Roger, wir müssen davon ausgehen, wenn diese Investitionen sich rentieren, dann wird es eine Übergangsphase geben, die den Arbeitsmarkt zumindest mal für die jungen Menschen in hohem Maße verunsichert wird. Am Ende kommt was Neues. Ich bleibe da wie du Optimist, aber solche Übergangsphasen können sehr unangenehm sein.
Du hast die Juristen erwähnt. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass dieser gewaltige Juristenüberhang auch im Bankwesen, überall, in jedem Lebensbereich, auch für mich übrigens ein klassisches Dekadenzsyndrom. Das Römische Reich hat sich selber stranguliert mit einer Bürokratie, mit dieser ganzen Juristerei und für jeden Unsinn. Du kannst heute in vielen Branchen, du kennst die Finanzbranche, kannst du das Haus gar nicht mehr verlassen, ohne
Ja,
dass eben
ja.
dein Jurist kommt. Das ist auch ein krankhaft, Entschuldigung, nichts gegen Juristen und so, aber das ist einfach auch ein Ungleichgewicht. Und wir sehen, ich habe das jetzt auch so aufgeschnappt, nur episodisch, dass eigentlich Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften, all diese Dinge, das wird doch jetzt aufgewertet, auch durch diese KI-Revolution und viele dieser, sage ich mir mal, Schönwetterfächer und dieser, ja auch, sagen wir mal, Zeitgeistfächer, das geht etwas zurück. Also da findet dann vielleicht auch mal wieder eine Rekalibrierung der Schwerpunktestaat, die so ungesund gar nicht ist, bei allen, ich sage jetzt mal, natürlich kurzfristigen oder mittelfristigen negativen Effekten. Siehst du das auch so? Also, dass auch die Ingenieurswissenschaften, die Naturwissenschaften oder wenn man Mathematik studiert und solche Dinge, das ist doch, da kannst du nicht falsch gehen. Oder wenn du eine Berufslehre machst, wenn du sagst, ich bin einfach
Also
ein
ich würde
Top-Handwerker.
keine Prognose mehr darüber abgeben wollen, welches Studienfach AI überlebt oder nicht. Ich würde glauben, rein generisch, eine hochtechnologisierte Welt wird eine kleine, relativ kleine, hochqualifizierte, extrem gut bezahlte technokratische Elite haben, um dieses System zu überwachen, zu betreuen und so weiter und so fort. Sie bedarf aber auch, hier möchte ich fast den Stab brechen für das humanistische Bildungsideal, sie bedarf aber auch des gebildeten, breit gebildeten Menschen, wie in Aldous Huxleys, die Alpha in Aldous Huxleys Brave New World, die sozusagen noch verstehen, was die Welt im, oder versuchen zu verstehen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Sie werden, ich glaube, ein Großteil der menschlichen Arbeitszeit, weißt du, womit er verbracht werden wird, sich um den anderen Menschen zu kümmern. Wir Menschen haben ja ein unbegrenztes Bedürfnis nach Macht, Geld, das hat ja keine abnehmenden Grenzerträge und ich meine ja auch nach Anerkennung und Betreuung. Das heißt, du wirst ganz neue Branchen haben, wo Menschen andere Menschen unterhalten, betreuen, sonst etwas machen. Das, wo eben das Menschliche, das Physische, das Haptische zählt. Was das im Einzelnen genau bedeutet, für welche Studienfächer, ich sage meinen Kindern immer, wisst ihr was, als ich damals studiert habe, nannten wir uns die Null-Bock-Generation. Der Ölpreis war durch die Decke, die Arbeitslosigkeit war gigantisch, die Jugendarbeitslosigkeit hat alles überschritten, keiner glaubte mehr an die Zukunft. Ich hatte ehrlich gesagt, man nannte uns ja nicht umsonst Boomer, wir haben die Boomer-Jahre erleben dürfen. Haltet die Augen offen, bleibt flexibel, studiert das, was euch auch am Herzen liegt und denkt nicht, dass jeder studiert haben muss. Das wären so meine mehr generischen Ratschläge. Bei allem anderen ziehe ich mich zurück auf meinen geliebten Sokrates. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Aber die Tatsache, dass ich weiß, dass ich nichts weiß, heißt, dass ich so viel mehr weiß, als die denken zu wissen und auch nichts wissen.
Und eben der umfassend gebildete Mensch, also Menschen wie wir beide, die werden immer eine Zukunft haben. Das haben
Selbstlob.
wir jetzt hier unbezweifelbar herausgearbeitet. Lieber Leonhard, ich danke dir für diese sokratischen Ausblicke und wir freuen uns auf die nächste Sendung. Ihnen allen ein entspanntes Wochenende und auch weiter in den Fieberkurven der Gegenwart. Bis zum nächsten Freitag, Wochenende etc. Wir sind dann wieder da. Alles Gute, merci vielmal und eine schöne Zeit.
Ciao.